SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Judith Bühler, hallo. Im Nahen Osten geht der Krieg weiter und er weitet sich offenbar aus. Israel hat nach eigenen Angaben die Führungsspitze der Hamas in Katar angegriffen, und zwar in der Hauptstadt Doha. Nina Amin.
Augenzeugen berichten von lauten Explosionen. Über Doha sind schwarze Rauchwolken zu sehen. Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge die Führungsspitze der Hamas im Golfstaat Katar aus der Luft angegriffen. Laut katarischen Medienberichten sind die Mitglieder dabei aber nicht ums Leben gekommen. Eine Bestätigung gibt es dafür nicht. Im Fokus war unter anderem Khalid El-Haya, einer der höchsten Hamas-Führer im Ausland, der die indirekten Waffenruheverhandlungen mit Israel leitet. Katar verurteilte den Angriff scharf. Es sei ein eklatanter Verstoß gegen alle internationalen Rechte und Normen, heißt es aus dem katarischen Außenministerium, und er sei eine ernsthafte Gefahr für die Sicherheit der Bevölkerung von Katar. Der Angriff fand nach katarischen Angaben in einer Wohngegend statt, in denen Mitglieder des politischen Büros der Hamas wohnen. Der Golfstaat vermittelt seit Monaten gemeinsam mit Ägypten und den USA im Gazakrieg zwischen Israel und der Hamas. Die Hamas hat in Doha ihre politische Vertretung. Es gab immer wieder Forderungen aus Israel an die Regierung Katars, das Büro zu schließen.
Und auch die Kämpfe in der Ukraine werden fortgeführt. Seit mehr als 3,5 Jahren tobt dort der russische Angriffskrieg. Das sind mehr als 3,5 Jahre, in denen auch Zivilisten getötet werden. So wie jetzt wieder, nach einem russischen Luftangriff. Im Osten der Ukraine sind dadurch mindestens 20 Menschen getötet worden. Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte scharfe Reaktionen der westlichen Welt darauf. Florian Kellermann über den Angriff.
Die Zivilisten, die zu Tode kamen, standen nach Angaben ukrainischer Medien in einer Schlange, um ihre Rente ausgezahlt zu bekommen. Videos vom Ort des Geschehens zeigen das zerstörte Fahrzeug, mit dem die Mitarbeiter des privaten Postunternehmens Ukrposhta angereist waren, die mit der Auszahlung beauftragt waren. Bankfilialen gibt es so nahe an der Front nicht mehr. Das pro-ukrainische Internetprojekt Deep State, das täglich über den Kriegsverlauf berichtet, gibt an, ein russisches Flugzeug habe eine Bombe auf die in der Schlange Wartenden abgeworfen. Das Management der Ukrposhta gibt an, dass es seine Autos zur Tarnung grundsätzlich unter Bäumen parke. Offenbar seien diesmal die Koordinaten des geparkten Fahrzeugs an Russland weitergegeben worden, erklärte der Generaldirektor des Unternehmens.
Wie steht es um die Bildung? In Europa, in Deutschland und im Südwesten. Dazu gab es heute gleich mehrere unterschiedliche Berichte und Studien. Bleiben wir einmal bei Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern in Europa. Wie es hier aussieht, hat sich die Internationale Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, in ihrem jährlichen Bericht angeschaut. Der diesjährige Fokus: Abschlüsse an Hochschulen und Universitäten. Die Studie zeigt für Deutschland ein gemischtes Bild. Die Kluft bei den Bildungsabschlüssen wächst. Martin Polanski berichtet.
Bei den höheren Abschlüssen folgt Deutschland dem internationalen Trend. Die Zahl der jungen Erwachsenen mit Uni-Abschluss oder beruflichem Meistertitel hat zugenommen, auf jetzt 40%, was jedoch unter dem Durchschnitt der OECD-Industrieländer liegt. Bei den Uni-Abschlüssen in Mathe, Technik oder Naturwissenschaften hat Deutschland allerdings den Spitzenplatz. Gleichzeitig hat die Zahl der jungen Erwachsenen ohne Abitur oder Berufsausbildung zugenommen, von 13% auf 15%. Deutschland liegt damit im Vergleich ziemlich weit hinten. Die Geringqualifizierten haben deutlich schlechtere Chancen auf ein gutes Einkommen. Auch die Kluft bei Grundkompetenzen im Lesen oder in Mathe hat zwischen den verschiedenen Gruppen zugenommen. Die Ausgaben für Bildung sind in Deutschland gestiegen, insbesondere im Kita-Bereich. Trotzdem hängt der Bildungserfolg hierzulande besonders stark davon ab, wie hoch das Bildungsniveau der Eltern ist. Bildungsstaatssekretärin Wulff von der CDU betonte, Bund und Länder müssten sich gemeinsam anstrengen, für faire Chancen zu sorgen. Die Chefin der Wissenschaftsministerkonferenz Martin von der SPD hob hervor, dass die deutschen Unis bei Studenten aus dem Ausland sehr beliebt sind. Unter den nicht englischsprachigen Ländern liege Deutschland ganz vorne.
Wie es für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg in Sachen Bildung aussieht, schauen wir uns gleich im Fokus Südwest an. Die übrig gebliebenen Nudeln vom Vortag werden heute zum Nudelsalat verarbeitet, und da kann man auch gleich noch die sauren Gurken und die restlichen Tomaten reinwerfen. So kann Resteverwertung bei Lebensmitteln aussehen. Das passiert aber wohl noch viel zu selten. Das Ergebnis? Viele Lebensmittel werden weggeworfen. Das EU-Parlament will, dass das seltener passiert. Die Abgeordneten stimmten einem überarbeiteten Gesetz zu, das den EU-Ländern verbindliche Ziele auferlegt. Katrin Schmidt.
Das übergeordnete Ziel lautet 30% weniger Lebensmittelabfälle in der EU bis zum Ende des Jahrzehnts, also bis 2030, über alle Bereiche, sprich im Handel, in der Gastronomie und im Haushalt. Letzteres lässt sich natürlich schwerer regulieren. So wird es vor allem so sein, dass Gastro und Handel schauen und belegen müssen, wie sie diese Ziele erreichen. Und jeder ist dann natürlich auch aufgerufen, das auch bei sich selbst einzuhalten. Es ist jetzt übrigens das erste Mal, dass die EU überhaupt Ziele gegen Lebensmittelverschwendung setzt. Und die treffen auch die Hersteller, also die Lebensmittelproduktion. Dort müssen die Unternehmen dafür sorgen, dass sie 10% weniger Abfälle produzieren bis 2030. Das alles zusammen ist jetzt also ein Schritt, um von dem insgesamt riesigen Berg von Lebensmittelabfällen runterzukommen. Es sind nämlich aktuell rund 59 Tonnen Abfälle pro Jahr in der EU.
Die neuen Abfallregeln der EU betreffen auch Altkleider. Auch hier soll es weniger Abfälle geben. Deshalb werden Produzenten von Kleidung, Accessoires und Schuhen künftig stärker mitzahlen müssen, wenn ihre Produkte gesammelt und entsorgt werden.
Fokus Südwest.
Wir hatten eben schon auf das Thema Bildung geschaut, aber wie genau sieht es denn für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg aus? Damit hat sich der Bildungsmonitor der arbeitgebernahen Initiative Neue soziale Marktwirtschaft beschäftigt. Baden-Württemberg landet im Ländervergleich auf Rang 4. Und verbessert sich dadurch im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz. Knut Bauer.
Bei Digitalisierung und beruflicher Bildung schneidet Baden-Württemberg in der vom Institut der Deutschen Wirtschaft durchgeführten Vergleichsstudie besonders gut ab. So sei etwa die Zahl der Ausbildungsverträge im IT-Bereich und die Zahl der Absolventen von IT-Studiengängen überdurchschnittlich hoch. Im Jahr 2023 hätten nirgendwo so viele Azubis ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen wie in Baden-Württemberg. Nachholbedarf gäbe es dagegen bei der Ganztagesbetreuung. In Kitas würden im Bundesvergleich die wenigsten Kinder den ganzen Tag über betreut. Auch die Zahl der Kinder an Ganztagesschulen in Baden-Württemberg sei niedriger als im Bundesdurchschnitt. Auf Platz 1 im Bildungsmonitor liegt Sachsen vor Bayern, Hamburg und Baden-Württemberg.
Rheinland-Pfalz belegt beim Bildungsmonitor den 12. Platz und rutscht 3 Plätze runter verglichen mit dem Vorjahr. Verbesserungsbedarf gäbe es in Rheinland-Pfalz zum Beispiel bei der Digitalisierung, heißt es. Was gut läuft, sei der Fremdsprachenunterricht in den Grundschulen. Hier liegt Rheinland-Pfalz laut der Studie an der Spitze. Was ebenfalls gut läuft, zeigen Zahlen des Statistischen Landesamtes in Bad Ems. Demnach bestehen immer mehr Studentinnen und Studenten in Rheinland-Pfalz ihre Abschlussprüfung mit einer 1 vorm Komma. Und zwar deutlich mehr Studis als noch vor 10 Jahren. Die bisherige Rheinfähre zwischen Altrib und Mannheim fährt morgen den ganzen Tag nicht. An den beiden Anlegern am Ufer werden Vorbereitungen für die neue Rheinfähre getroffen, die dort ab dem 25. Oktober fahren soll. Nancy Lau.
Die neue Fähre kann etwa ein Drittel mehr Fahrzeuge als die alte befördern. Im Berufsverkehr geht es dann schneller. Außerdem soll Treibstoff gespart werden. Der neue sogenannte Pumpjet-Antrieb, bei dem Wasserdüsen das Schiff antreiben, spare zusätzlich Sprit, weil er elektrisch läuft. Der Strom kommt von einem Generator an Bord. Die 4 Pumpdüsen haben außerdem den Vorteil, dass sie nicht wie der bisherige Antrieb über den Rumpf der Fähre unter Wasser herausragen. So kann die Fähre auch bei Niedrigwasser mit deutlich niedrigerem Rheinpegel noch fahren.
Und dann war da noch
die Gerüche einer Großstadt. Nicht immer ist das wohlduftend. Autoabgase, Smog vom Industriegebiet. Ich zähle mal nicht weiter auf, denn es wird nicht besser. Auch Mannheim ist nun wirklich nicht dafür bekannt, besonders gut zu riechen. Aber heute Morgen war das anders. Statt dem üblichen Großstadtgeruch lag der Duft von verbrannter Schokolade in der Luft. Das passiert natürlich öfter, wenn man eine Kakaofabrik in der Nähe hat. Allerdings passiert es vor allem dann, wenn es in der Kakaofabrik brennt. So wie heute. Aber keine Panik, das kommt öfter mal vor. Allein im Jahr 2023 hat es 3-mal in der Fabrik gebrannt. Und verletzt wurde bei dem Brand heute auch niemand. Womöglich, weil alle vor Ort recht routiniert mit so einem Feuer in der Röstanlage umgehen. Außerdem ist es ja auch schon besser geworden. Die Feuerwehr sagt nämlich, die Firma tut bereits was, damit es weniger oft brennt. Nur ganz ausschließen kann man das halt nicht. Und das bedeutet, Auch in Zukunft wird es in Mannheim wohl ab und zu nach zu heißer Schokolade duften.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.